Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu unserer Blätterwald-Folge im September 2025. Mein Kollege Markus Sobotke, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Markus.
Hallo Susanne und herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub.
Vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende der Sommerpause. Mein Name ist Susanne Leziejewski. Ich bin die Geschäftsführerin der Sozialgestaltung und zusammen führen wir Sie durch den Blätterwald des Monats August 2025. Und auch noch Ende Juli 2025. Der Sommer war ein bisschen ruhiger, geprägt aber, Markus, durch die Diskussion, was sich der Sozialstaat leisten kann. Die nächste Sitzungswoche ist, glaube ich, nächste Woche. Wir nehmen auf heute am 2. September 2025 und wir haben uns angeschaut folgende Fachzeitschriften für diesen Blätterwald. Und zwar die Care Invest Ausgaben 17 und 18 aus dem Jahr 2025, die Care Konkret Ausgaben 31 bis 35 2025, die Ausgaben Juli und August 2025 der Zeitschrift F&W, die Ausgabe 8 2025 vom Das Krankenhaus und den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins aus dem August 2025, sowie verschiedene Newsletter, die uns täglich erreichen, mit Informationen zur Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Wie eingangs kurz erwähnt, es war ein bisschen ruhiger im Sommer. Der eine oder andere Minister hat eine Sommertour gemacht. Weiß nicht, ob du was gelesen hast. Ich habe heute Morgen noch gelesen. Manne Lucha, der Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg, war unter anderem in Rastatt auf seiner Sommertour 2025. Kommen wir nachher vielleicht noch zu. Auch verschiedene andere Politiker haben sich durchaus um die soziale Gesundheitswirtschaft gekümmert während der Sommerpause und informiert direkt vor Ort. Da sind wir mal gespannt, was in dem angekündigten Reformherbst so passieren wird. Aber vorab, Markus, Zahl des Monats. Hast du was vorbereitet?
Ja, wir kleckern auch diesen Monat nicht, sondern klotzen. Die Zahl des Monats oder die Spannbreite des Monats, 4 bis 5 Milliarden Euro, haben wir uns rausgesucht. Das ist laut einer aktuellen Analyse der Curacon der Betrag, den kommunale Träger im Jahr 2024 aufbringen mussten, um Defizite ihrer Kliniken auszugleichen. Also schon ein beachtlicher Betrag an sich. 1 Milliarde mehr oder weniger, spielt ja fast schon keine Rolle mehr. Und ganz interessant ist, in dem Zusammenhang, die Curacon hat den Betrag mal rechnerisch auf das einzelne Krankenhausbett umgerechnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese staatlichen Unterstützungsleistungen beziehungsweise diese kommunalen Unterstützungsleistungen tatsächlich im Jahr 2024, wie gesagt, rechnerisch und im Durchschnitt höher lagen als die staatlichen Unterstützungsleistungen, die alle Krankenhäuser in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr erhalten haben. Das ist ein Betrag von 12.000 Euro pro Krankenhausbett. Wie gesagt, Jahresdurchschnitt bezogen auf alle Krankenhäuser. Ja, und die Kommunen leisten sich im Endeffekt hier, ja, wie soll man es nennen, in einer Art Schattenhaushalt, eine Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung der kommunalen Kliniken, die diesen Betrag sogar übersteigt.
Das ist schon wirklich beachtlich. Und man muss ja sagen, das sind die kommunalen Kliniken. Da fehlen noch die Landeskliniken, die Unikliniken, die wahrscheinlich auch nochmal richtig dazu beitragen. Und die Sozialgestaltung sitzt ja in Köln und die städtischen Kliniken Köln, kommunalen Kliniken der Stadt Köln, stehen da, glaube ich, auch ganz vorneweg. Alleine 2023, also im Jahr 2023, gab es einen Verlust von ungefähr 100 Millionen Euro. Haben wir auch, glaube ich, schon mehrmals in diesem Podcast angesprochen. Ein Beispiel aus dem kommunalen Bereich, die dazu wirklich mit beitragen. Und das Wichtige und Herausragende dabei ist ja, dass diese Verluste über die, ich sag's mal ein bisschen flapsig, die Stadtsäcke finanziert werden müssen. Das heißt, eigentlich sind das über Steuereinnahmen der Kommunen und diese Gelder fehlen ganz klar an anderen Stellen. Mittlerweile haben wir Kommunen, wo die Verlustübernahme des städtischen Krankenhauses der größte Posten ist im Kommunalhaushalt und dafür dann Ausgaben für Kindergärten, andere Strukturthemen, Infrastrukturthemen nicht getätigt werden, verschoben werden und das wirklich eklatant ist. Und durchaus ja die Frage ist, wird es irgendwann besser? Kommen wir heute auf ein paar Ansatzpunkte auch noch, aber wirklich beachtlich. 4 bis 5 Milliarden Euro ist eine wirklich heftige Summe, die in die Defizitausgleiche der Krankenhäuser fließen. Und dennoch haben wir ja vor Ort häufig die Diskussion, wenn ein Krankenhaus geschlossen werden soll, dass man es doch braucht und wie kann man das denn weiter erhalten. Und das sehen wir auch, immer mehr Kommunen können sich das eigentlich nicht mehr leisten, die Defizitausgleiche. Insofern bleibt es wirklich auch spannend zu beobachten, was dann passiert mit diesen Krankenhäusern, weil was wir ja auch sehen, in den letzten 5 Jahren haben wir so gut wie keine Transaktion gesehen, dass private Träger kommunale Häuser übernommen haben. Das war vor 10, 15 Jahren noch ganz anders. Da haben sich Kommunen dann getrennt und haben die Leistungen des Krankenhauses an private Betreiber übergeben, die auch einen wirklich guten Job machen und die diese Defizite selber ausgleichen müssen. Das ist ja der Unterschied und auch ein ganz anderes Interesse daran haben, wirtschaftlich zu arbeiten, weil ein privatwirtschaftliches Unternehmen kann es sich nicht leisten. Und da ist es übrigens unabhängig davon, ob es ein frei gemeinnütziger Träger ist, ein privater Träger. Beide Bereiche können sich nicht leisten, langfristig solche Defizite zu tragen. Steuerausgleiche gibt es da leider nicht. Dann kommen wir eigentlich schon zu unserem ersten Themenblock Politik, Markus. Was macht denn so die Politik, auch wenn Sommerpause war? Gab es viele Diskussionen, aber ja auch einige Vorschläge. Was geht man politischerseits in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft gerade mit Hochdruck an?
Ja, wir haben 3 Themen mitgebracht. 2 betreffen die Bundesebene und 1 Thema die Landesebene. Auf Bundesebene gab es im August 2 neue Gesetzesentwürfe für den Pflegesektor. Das sind im Endeffekt 2 Gesetze, die schon die Vorgängerkoalition auf den Weg gebracht hat, an denen schon intensiv gearbeitet wurde, die jetzt aber auch zum Teil in veränderter Form in den Gesetzgebungsprozess eingebracht worden sind. Das ist zum einen das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, bisher bekannt als Pflegekompetenzgesetz. Ich warte noch auf eine griffige Abkürzung dieses Gesetzes. Ist noch ein bisschen sperrig. Vielleicht muss man da selbst noch kreativ werden. Das andere ist das Pflegefachassistenz-Einführungsgesetz. Zu beidem gibt es aktuell, also beschlossen am 6. August, Kabinettsentwürfe, die hier entsprechend in die Diskussion gebracht werden, in die Verbändeanhörung und in den weiteren parlamentarischen Prozess. Das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege verfolgt im Endeffekt 2 Kernanliegen. Das ist zum einen der Ausbau der Pflege zu einem eigenständigen Heilberuf, um hier auch die Attraktivität dieses Berufsfelds zu steigern. Und zum anderen soll das Gesetz einen Beitrag für einen langfristigen Umbau der Pflegestrukturen leisten. Es geht also darum, dass Pflegekräfte künftig eigenverantwortlich weitergehende Leistungen erbringen können. Das sind insbesondere Leistungen, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren. Dazu zählen die heilkundlichen Kompetenzen, die Pflegefachpersonen bereits jetzt im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung erwerben. Es sind aber auch heilkundliche Kompetenzen in Bereichen Diabetes, Wundmanagement und Demenz einbezogen, die seit 2025 im Rahmen der Pflegeausbildung als Hochschulstudium vermittelt werden. Also da baut das neue Gesetz auf dem Pflegestudiumsgesetz vom letzten Jahr im Endeffekt auf. Darüber hinaus sollen entsprechende Kompetenzen auch über bundeseinheitliche, staatlich anerkannte Weiterbildungen vermittelt werden können. Insofern bewirkt das Gesetz, oder das ist zumindest zu erwarten, dass hier auch Anreize gesetzt werden für entsprechende berufliche Fort- und Weiterbildungen. Kehrseite der Medaille, im positiven Sinne, ist eine Entlastung der ärztlichen Versorgung. Es soll also Verfahrensvereinfachungen geben. Pflegefachpersonen sollen bei bestimmten Arbeitsschritten nicht nochmal einen Arztkontakt herstellen müssen. Also hier nochmal eine Rücksprache soll nicht mehr erforderlich sein, sodass hier auch der ärztliche Bereich entlastet wird. Das alles soll dann weitergehend konkretisiert werden durch Verträge der Selbstverwaltung unter Beteiligung der Pflegeberufsverbände. Wie der Gesetzestitel schon sagt, sind auch Maßnahmen zur Entbürokratisierung und zur Vereinfachung des geltenden Rechts vorgesehen. Hierzu zählen Verfahrensoptimierungen für die Vergütungsverhandlungen, eine Reduktion des Umfangs der Pflegedokumentation, ein verbesserter Prozess bei den Prüfungen durch den medizinischen Dienst und auch Vereinfachungen des Antrags- und Prüfverfahrens für digitale Pflegeanwendungen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der ja auch bei uns in der Sozialgestaltung großes Interesse bewirkt, das ist die Stärkung der kommunalen Pflegestrukturplanung. Nicht alle Bundesländer haben heute Vorgaben des jeweiligen Landes für die Kommunen, Pflegestrukturplanungen zu erstellen und sich da einzubringen. Das soll künftig möglichst bundesweit gegeben sein, also einheitlich soll es hier Vorgaben für die Kommunen geben, die dann auch eine engere Zusammenarbeit der Kommunen mit Pflegekassen, insbesondere in Hinsicht auf eine gemeinsame und abgestimmte Datengrundlage beinhalten sollen. Was ganz wichtig ist, wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, der Gesetzgeber gibt vor und hebt die Intention hervor, dass es keine Marktabschottung geben soll durch die Pflegeplanung. Also der ganze Planungsprozess und die Entwicklung der Strukturen sollen weiterhin marktwirtschaftlich ausgerichtet bleiben. Hier haben wir ja Kritik auch schon von verschiedenen Verbänden, vor allen Dingen aus dem Lager der privaten Anbieter wahrgenommen, dass hier gegebenenfalls eine Planwirtschaft greifen wird, was natürlich nicht Zielsetzung sein darf. Der Gesetzgeber versucht hier schon vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen. Man kann es andersrum auch so interpretieren, dass die Kommunen befähigt werden sollen, bei der planvollen Gestaltung der Pflegeinfrastruktur auf Augenhöhe mit den Anbietern von Pflegeleistungen, aber auch mit Investoren und auch fachkundigen Finanziers zu agieren. Das kann alles natürlich nur funktionieren, wenn die Kommunen sich in dieser Rolle auch verstehen, ja, wenn sie da hereinwachsen wollen und ganz klar auch mit der Zielsetzung das Thema angehen, dass die Vielfalt der Träger- und Angebotslandschaft erhalten und ja auch weiter gestärkt werden muss. Und natürlich, dass die Kommunen bei ihren Planungsvorhaben oder ihren konkreten Planungen mit präzisen und kleinräumigen Daten arbeiten. Das wird das A und O dieser Intention des Gesetzgebers sein. Das Gesetz durchläuft jetzt, wie gesagt, den parlamentarischen Prozess und soll da zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ich kann noch hinzufügen, nächste Woche, am 11. September, ist die erste Lesung im Bundestag. Das heißt, man sieht aus dem Gesundheitsministerium, Pflege steht ganz oben, noch eigentlich vor Veränderungen der Gesetzgebung im Krankenhausbereich, Krankenhausrecht, versucht man hier verschiedene Gesetzesinitiativen auch aus der letzten Legislaturperiode zusammenzubringen in mehr oder weniger ein Gesetz. Bleibt abzuwarten, welche Änderungen es noch durchlaufen wird in den verschiedenen Lesungsperioden. Es ist laut jetziger Entwurf frei von der Mitbestimmung durch den Bundesrat. Insofern, wenn es beschlossen wird im Bundestag, aus unserer Einschätzung ist es auch zeitlich durchaus machbar, dass man zum 01.01.2026 das Gesetz hat. Bleibt abzuwarten, welche Veränderungen es noch erfährt. Es gibt durchaus schon die ersten Stimmen dazu, auch aus der Sozialverbandsebene. Viele Dinge werden begrüßt. Einige Sachen werden durchaus auch kritisch gesehen. Da reiht sich vielleicht auch so ein bisschen das Thema ein. Du hast es eingangs erwähnt, wir haben auch eine Gesetzesinitiative auf Landesebene hier aus Baden-Württemberg, wo es eine Initiative gibt, das baden-württembergische Pflegegesetz zu ändern. Und hier insbesondere gerade auch in der Kritik steht, dass sich zukünftig keine Regelungen Änderungen im baden-württembergischen Pflegegesetz zu ambulanten Pflege-WGs finden sollen. Auch das ist durchaus nochmal eine Kritik an dem Bundesgesetz. Und da sind wir ja so ein bisschen in so einem Zwiespalt, glaube ich, auch aus unserer Position, Markus. Einerseits haben wir Verbände, die Sturm dagegen laufen, dass das nicht reguliert wird. Andererseits sehen wir immer wieder die Forderung nach Entbürokratisierung. Ich habe immer so das Gefühl, der Gesetzgeber kann es keinem, also allen kann man es nicht recht machen in den Bereichen. Und hier ja auf Gesetzgeberseite, muss man eigentlich sagen, Landes- und Bundesebene, wenn man jetzt Baden-Württemberg nimmt, aber Bayern ist ja ähnlich schon vorgegangen, versucht wird, ein breites Angebot für pflegebedürftige Menschen zu schaffen, auch im nicht regulierten Feld, um eine gute Versorgung für, ja, wie man immer so schön sagt, die Babyboomer-Generation zu haben. Weil klar ist, das wird man über stationäre Pflegeheime oder aber auch im Bereich betreuten Wohnen gar nicht abdecken können, die Nachfrage, die auf uns zukommt. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber doch noch Fachverbände, die diese Deregulierung sehr kritisieren. Und hier ein Zitat aus einem Artikel aus der Care Konkret in der Ausgabe 31/32, dass, und dann jetzt hier Zitat Anfang, doch in den Augen der Kritiker geschieht dies auf dem Rücken der Schwächsten, Zitat Ende. Und genau das ist die Diskussion. Und man muss aber ja wirklich auch nochmal sehen, auch ambulante Pflegedienste unterstehen ja bestimmten Qualitätskontrollen, Abrechnungskontrollen über die Pflegekassen. Es geht hier im Wesentlichen um Bauvorgaben und eigentlich auch um eine Eigenverantwortlichkeit. Oder wie siehst du das?
Ja, wir haben ja die Entwicklung der ambulanten Pflege-WGs intensiv von Anfang an verfolgt. Das war tatsächlich am Anfang ja ein Wildwuchs, wo dann der Gesetzgeber auch hinterhergehechelt ist, den Konzepten der Anbieter und den Ideen der Anbieter und dann in der gewohnten Manier mit viel Kontrolle, Vorgaben für maximale Platzzahlen, bauliche Anforderungen, wie viel WGs in räumlicher Nähe, aber auch so prozessuale Vorgaben. Wann ist eine WG selbst verantwortet? Wann ist der Träger verantwortet? Was muss dann gegeben sein? Das war ja teilweise auch kurios in der Praxis oder ist es nach wie vor? Da müssen da Prospekte von anderen Pflegediensten ausgelegt sein und schon ist man nicht mehr Träger verantwortet. Da muss man ganz klar sagen, jetzt Baden-Württemberg und auch Bayern, die Länder stellen sich mehr und mehr der Realität. Wir haben diese große Herausforderung, Versorgungssicherheit bei demografischem Wandel, Babyboomer hattest du angesprochen, sicherzustellen, es darf alles nicht zu viel kosten, finanzielle Ressourcen sind knapp, personelle Ressourcen sowieso. Da braucht man einen Rahmen, der auch die unternehmerische Entscheidungsfreude, unternehmerische Ideenspektren ermöglicht. Und von daher, es ist und bleibt ein Markt. Ja, man steht im Wettbewerb zu anderen. Wer da jetzt mit der Qualität die möglicherweise neue rechtliche Rahmenbedingungen ausnutzt und hier wirklich Minderqualität leistet, da ist die große Frage, ob sich das am Markt überhaupt bewähren wird. Regelbezogener Eingriff durch Marktstrukturen und das Marktgeschehen und die Wettbewerbssituation.
Ja, vielleicht auch dann eine gewisse Bundeseinheitlichkeit. Heute haben wir ja da jeweilige Landesregeln und die sind schon ja fast irre. Man kann das keinem erklären, der nicht aus dieser Branche kommt, warum es in Sachsen weniger Regulatorik dazu gibt. Also man kann mehrere ambulante Pflege-WGs in einem Haus haben, während in anderen Bundesländern es begrenzt ist auf maximal 2. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Umso tiefer man sich damit beschäftigt, ist das fast nicht verständlich. Und so vielleicht wird es ein bisschen einheitlicher und auch die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Bewohner in der Auswahl hinzubekommen. Auch wenn ich heute mir eine Mietwohnung oder ein Haus kaufe oder eine Wohnung kaufe, habe ich ja die Auswahl. Ja, einerseits habe ich meinen Geldbeutel, der mein Budget vorgibt, was ich mir leisten kann. Und andererseits habe ich aber auch die Wahl, in welchen Bereichen, Stadtteilen, wie auch immer, ich vielleicht zukünftig wohnen möchte. Und das ist bei den ambulanten Pflege-WGs, gerade was den Geldbeutel betrifft, allein durch die Bauvorschriften, schon irre, was man dafür dann auch bezahlen muss als Bewohner. Ja, hoffen wir mal, dass es dadurch der Markt ein bisschen dereguliert wird und es auch ein höheres, breiteres Angebot gibt. Weil brauchen werden wir es auf jeden Fall, das sehen wir in allen Bereichen. Apropos brauchen, Markus, die Träger brauchen Geld. Da gab es 2 Meldungen vor diesem Hintergrund, die ich ganz interessant fand. erste Meldung ist, dass wir einen Träger haben, und zwar in dem Fall der DRK-Kreisverband Düsseldorf, der eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Technikerkrankenkasse eingeleitet hat. Hintergrund ist hier, dass man über 19 Monate verhandelt hat für einen höheren Stundensatz in der Kinderkrankenpflege, während der Träger natürlich Löhne anpassen musste. Wir haben in dieser Zeit den Pflegemindestlohn, der sich verändert hat, worauf der Träger reagieren musste, also höhere Ausgaben hatte, aber nur noch bezahlt wurde zu den alten Sätzen. Und hier sich ein Träger ganz klar wehrt und sagt, das kann nicht sein, dass wir in Vorleistung gehen müssen als Träger und Krankenkassen hier die Verhandlungen verschleppen, aber auch Pflegekassen. Das gilt übrigens nicht nur für den Pflegebereich, das gilt auch für den Bereich der Rehabilitation, durchaus auch für den Krankenhausbereich, dass hier Zahlungen bzw. Pflegesätze, verhandelte Pflegesätze erst nach einem langen Verhandlungszeitraum erhöht werden, während man gleichzeitig aber darauf angewiesen ist, als Betreiber die Löhne zu erhöhen oder aber auch die höheren Kosten für Energie, Sachkosten etc. zu tragen aufgrund von Inflation und das eigentlich nicht hinbekommt und damit alleine darüber schon Verluste schreibt und sich dann aber auch behelfen muss, vielleicht über höhere Kontokorrentlinien, über Factoring der Forderungen, alles Themen, die auch Geld kosten, man höhere Zinsen zahlt. Und diese sind aber auch wiederum nicht abgedeckt im Pflegesatz. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Zweite Meldung ging in diesem Bereich. Und zwar hat hier eine Trägerin einer stationären Pflegeeinrichtung, man muss sagen, einer wirklich kleinen stationären Pflegeeinrichtung mit 42 Plätzen, die BFR Spielberg GmbH, einem Bewohner den Heimvertrag gekündigt. Das ist schon etwas, da haben alle Träger wirklich Respekt vor, weil das nie gute Presse gibt, das möchte keiner. Aber hier hat der Träger über 12 Monate auf die Hilfe zur Pflege vom Sozialamt gewartet und aber Leistungen erbracht. Das heißt, Mitarbeiter haben sich um den Bewohner gekümmert, man musste Löhne bezahlen, man hat natürlich für Unterkunft und Verpflegung die entsprechenden Kosten gehabt, für die Pflege die Kosten, Sachkosten. Und hier hat sich ein Träger dazu entschieden, den Heimvertrag zu kündigen, das auch dem Sozialamt mitzuteilen und das Ganze auch, man muss sagen, pressewirksam aufzuziehen, das Ganze aufzulösen. Natürlich hat man den Bewohner nicht vor die Tür gesetzt. Man hat dem Sozialamt symbolisch den Koffer des Trägers hingestellt. Aber in dem Moment, wo die Kündigung wirksam wurde, kam dann auch die Kostenzusage des Sozialamtes. Nur, das ist schon etwas mehr als verwunderlich, wenn das in der freien Wirtschaft passieren würde. Zwischen Unternehmen würdest du ja die Leistung nicht mehr erbringen. Und hier haben wir aber im Sozialbereich Verpflichtungen, in dem Fall des Sozialamtes, die dem Sozialamt nicht nachkommt. Und dann auch wieder, ähnlich wie die erste Meldung, hohe Zwischenfinanzierungen bei den Trägern anfallen, weil sie in Vorleistung gehen. Und vor allen Dingen auch wirklich hohe Anteile von Arbeitszeit des Personals draufgehen, um mit dem Sozialamt zu telefonieren und wieder hinterher zu sein und da eine E-Mail austauschen, da vielleicht auch noch Informations hinterher zu schicken, mit den Angehörigen, falls es sie noch gibt, zu kommunizieren. Und das ist wirklich eine bürokratische Verzögerung. Und jeder Träger überlegt sich, ob er heute noch Bewohner aufnimmt, wo klar ist, dass sie eigentlich Sozialhilfe beantragen müssen und dass die Situation noch nicht geklärt ist. Weil keiner der Träger sich es leisten kann, in diese Vorleistungen zu gehen. Damit wir aber wiederum, kommen wir zur Versorgungssicherheit, wir hätten vielleicht sogar Plätze, aber die werden anderweitig vergeben an Menschen, die ihre Eigenanteile selbst bezahlen oder an Menschen, wo es klar geklärt ist und es auch schon eine Zusage des Sozialamtes gibt, eine Kostenzusage, damit hier regelmäßig das Geld fließt und insbesondere, dass der höchste Ausgabenblock im Pflegeheim die Löhne bezahlt werden können für die Mitarbeiter. wenn man das als Betreiber weitergeben würde, müsste es ja heißen, für die Pflegekräfte, du bezahlst 24 Monate auch die Löhne nicht, bis das Geld vom Sozialamt kommt. Ich glaube, da hätten wir keine Pflegekräfte mehr. Und wenn man die Kette noch weiter spinnt und dann überlegt, dass jemand Miete zahlen muss, der bei dir als Pflegefachkraft arbeitet, aber auch als Reinigungsfachkraft, was auch immer, im Pflegeheim und dann sagt, nee, ich zahle auch 24 Monate die Miete nicht. Auch das eine Meldung, die ja schon auf weiteren Meldungen beruht in den Vormonaten. Und hier bin ich mal gespannt, wie das in 6 Monaten aussieht. Ob sich da die Zahlungsmoral der Sozialämter entsprechend gebessert hat. Auch das ist ähnlich wie deine Zahl des Monats. Das geht ja gegen das Stadtsäckle, gegen den Kommunalhaushalt. Und vielleicht auch nicht immer eingeplant bei den Kommunen, wird das viele Kommunalhaushalte stark belasten. Die Sozialhilfe für Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, weil sie die Eigenanteile nicht komplett aus ihrer Rente oder auch aus ihrem gesparten Vermögen bezahlen können. Hast du sonst noch Punkte?
Ja, vielleicht noch zu dem Aspekt, es ist ja auch ein fatales Signal für Menschen, die sich für den Pflegeberuf grundsätzlich interessieren. Es ist ja im Endeffekt die Einnahmenbasis der künftigen Arbeitgeber, die da in Frage gestellt werden und damit eben auch die Basis für das eigene Einkommen, das eigene Auskommen. Und das eingangs erwähnte Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege greift ja auch den Punkt auf. Es soll Optimierungen in den Vergütungsverhandlungen geben. Also das Problem sieht ja auch der Gesetzgeber. Jetzt muss man schauen, wie wirkungsvoll das ist. Dem steht ja ein sehr zäher Behördenapparat gegenüber, inklusive der finanziellen Belastungen und Engpässe auf kommunaler Ebene. Also es ist sehr zu hoffen, dass hier mit gemeinsamen Anstrengungen und auch öffentlichem Bewusstsein und Druck der öffentlichen Wahrnehmung Besserungen erreicht werden.
Wir werden es weiter verfolgen und sicherlich nicht das letzte Mal in diesem Podcast darüber berichtet haben. Druck herrscht auch auf die Krankenhäuser. Insbesondere durch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, eines der letzten Gesetze in der letzten Legislaturperiode, was noch verabschiedet worden ist und einen grundsätzlichen Wandel ja auch der Krankenhauslandschaft zum Ziel hat, eine Reduzierung der Krankenhausstandorte als Ziel hat, Etablierung von Zentralkliniken damit Personal optimaler einzusetzen, weil man dann an weniger Standorten mit vielleicht mehr Personal arbeiten kann. Und wir sehen das an den, und da kommen wir jetzt gleich dazu in den Einzelheiten, an den verschiedenen Transaktions- und Kooperationsmeldungen, dass es die Krankenhauslandschaft aufführt. Wir sehen aus verschiedenen Transaktionsmonitoren, Radaren, dass das momentan im Wesentlichen die frei gemeinnützigen Häuser betrifft, teilweise mit kommunaler Beteiligung, weniger die privaten Betreiber. Die haben, glaube ich, ihr Krankenhausportfolio schon in den letzten Jahren gut gemanagt und sind da auch schneller in der Entscheidung, auch mal einen Standort zu schließen, der sich wirtschaftlich nicht rentiert, den sie so nicht vorhalten können. Ganz vorneweg wird es unter den 10 oder man kann sogar sagen 7 größten Krankenhausträgern eine Veränderung geben. Die St. Franziskus Stiftung in Münster hat die Mehrheitsbeteiligung am Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf erworben und wird damit auf Basis der historischen Zahlen, muss man sagen, muss gucken, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, aber ein Umsatzvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro in der Franziskus Stiftung haben und schiebt sich damit auf den gleichen Platz wie Vivantes. Also schon beachtlich und schiebt sich vor die Johanniter Krankenhäuser, die ungefähr ein Umsatzvolumen von 1,4 Milliarden Euro haben. Sind wir mal gespannt, wie weit da die Konsolidierung noch voranschreitet. Aber man sieht, es gibt einige frei gemeinnützige, kirchlich verankerte Träger, auch im Krankenhausbereich, die auch vieles richtig machen und momentan die Zeiten nutzen, auch um weiter zu wachsen. Wir sehen aber auch, und da ein Bereich, Markus, das habe ich schon ewig lang nicht mehr gehabt, dass ein Managementvertrag vergeben worden ist von einem privaten Betreiber. Hier die St. Josephs G GmbH in Schweinfurt, getragen von der Kongregation der Schwestern des Erlösers, hat einen Managementvertrag an die Sana Kliniken AG für das St. Josephs Krankenhaus in Schweinfurt vergeben. War in früheren Zeiten ja häufig auch ein Einstieg, um nachher das Krankenhaus zu übernehmen. Gab zwei Punkte, zwei Aspekte dazu. Der eine Aspekt, auch so ein Vertrauensverhältnis erstmal herzustellen in einem Managementvertrag, der wieder kündbar ist. Anderer Aspekt war durchaus auch, ein Management von einem Krankenhaus zu übernehmen, was sanierungsbedürftig ist und sich nicht gleich dort mit Anteilen zu beteiligen, mit Kapitalanteilen. Eigentlich so die zwei größten Gesichtspunkte. Und vielleicht sehen wir das auch wieder häufiger, dass man hier über Managementverträge arbeitet, vielleicht auch nachher für Kommunalkliniken. Die Mühlenkreiskliniken in NRW haben den Sanierungsvorstand eingesetzt, der seine Arbeit jetzt kurzfristig auch aufnehmen wird. Hier ein Bereich, auch das sehen wir über das KHVVG. Die Stadt Norderney will das einzige Inselkrankenhaus übernehmen. Das hat Insolvenz angemeldet im Oktober 2024. Behandelt ca. 6.000 Patienten im Jahr. Und klar, hohe Emotionswelle, unser einziges Krankenhaus auf der Insel. Und da sieht man genau die Thematik. Kann man ein Krankenhaus in dieser Größenordnung wirtschaftlich führen? 6.000 Patienten ist wirklich nicht viel. Was braucht man dann wirklich auf der Insel? Welche Notfallversorgung bräuchte man aber auch, wenn man kein Krankenhaus mehr dort hat? Ist es mit Rettungshubschraubern, wie auch immer, entsprechend angebunden? Wie kann eine medizinische Versorgung dort aussehen? Übernahme ist für Januar 2026 geplant und momentan wird eine Fortführungsprognose für 26 und 27 vorbereitet. Ich bin mal gespannt, wie die ausfällt. 6.000 Patienten ist nicht wirklich viel. Wahrscheinlich so ein Standort, wo so eine klassische Level 1i-Klinik, größeres medizinisches Versorgungszentrum sinnvoll ist. Vor allen Dingen auch mit Anspruchszeiten, insbesondere zu Urlaubszeiten. Viel mit Urlaubern zu tun, die aber eben nicht 12 Monate, 365 Tage auf der Insel in gleicher Frequenz sind. Das größte Verbundsthema dieses Jahr ist ja der Verbund zwischen der Uniklinik Heidelberg mit der Klinik in Mannheim. Das soll jetzt zum 1.1.2026 starten. Man hat jetzt so weitere Einzelheiten veröffentlicht, unter anderem, dass das Klinikum über einen 6-köpfigen Verbundvorstand geführt werden soll mit einem Vorstandsvorsitzenden und einem Vorstand Medizin für den Klinikbetrieb von beiden Standorten. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Also wir haben zwei Standorte, die Verluste schreiben, auch keine geringen Verluste. Mannheim noch mehr wie das Uniklinikum Heidelberg. Ob, wenn man zwei Verlustkliniken zusammenbringt, dann ein positives Ergebnis rauskommt, ist, glaube ich, eine große Aufgabe für den Vorstand und auch für den Medizinbereich mit vielen Professoren. Heidelberg, gar keine Frage, hat einen extrem guten Ruf als Uniklinikum. Jetzt wird sich zeigen, wie man sich entscheidet, diesen Vorstand zu besetzen und auch mit welchen Kompetenzen man den nachher ausstattet. Und zum Schluss noch zwei Meldungen, Markus. Das zeigt eigentlich die Veränderung, die wir im Krankenhausbereich sehen, aber auch die Notwendigkeiten zum Neubau. Die letzten 40 Jahre mit wenig Neubauten und einer Vernachlässigung der Investitionen in Krankenhausstandorte mit einem hohen Investitionsstau und jetzt mit notwendigen Veränderungen in der Krankenhauslandschaft in Deutschland und den notwendigen Investitionen. Fragen wir uns ja auch manchmal, ne, wie schnell bekommt man das überhaupt hin? Und zwei Beispiele, wie lange Bauzeiten dauern. Einer aus Mittelbaden, und zwar haben wir hier ein Klinikum Mittelbaden, das gehört dem Landkreis Rastatt und der Stadt Baden-Baden. Heute mit drei Standorten, ein Standort, und zwar der Standort in Bühl, soll jetzt endgültig geschlossen werden bis Ende 2026. Es ist ein Neubau des Zentralklinikums geplant. Gab einen Bürgerentscheid dieses Jahr, weil der Neubau ist in Rastatt geplant. Und ich bin dort persönlich ganz gut verankert, kenne die Gegend gut. Und Rastatt, der Standort ist gut erreichbar aus Baden-Baden, aber auch aus den umliegenden Gemeinden in Rastatt. Es gab aber Bürger, die hätten das gerne in Baden-Baden gehabt, das Klinikum. Der Bürgerentscheid hat jetzt gesagt, nee, wollen wir nicht. Der Raststätter Standort ist gut. Und wenn man jetzt sieht, welche Bauzeit geplant ist, dann werden das viele, die heute an dem Bau beteiligt sind, wahrscheinlich in ihrem Arbeitsleben gar nicht mehr erleben. Weil die Eröffnung des neuen Standortes, des neuen Zentralklinikums, ist für 2034 geplant. Und wenn wir dann mal anschauen, wann das Ganze in die Wege geleitet worden ist, und zwar mit einem Strukturgutachten, das 2019 erstellt wurde. Also von 2019 bis dann zukünftig zu einer Eröffnung 2034, Es ist einfach zu lang. Damit bekommen wir wenig Veränderungen hin. Und klar ist, dass wir solche wahrscheinlich Neubauten und häufig auch an neuen Standorten brauchen, um auch Medizin und Pflege auf die heutigen Ansprüche entsprechend ausrichten zu können. Gerade in der F&W war eine große Strecke über Robotoren drin, die eingesetzt werden bei Operationen, unter anderem über Da Vinci, aber auch über Wettbewerbsprodukte. Dafür brauche ich andere OPs, aber auch andere Strukturen, zum Beispiel für eine Zentralsterilisation, wie ich sie heute habe an vielen Standorten. Und das bekommt man nicht mehr unbedingt damit hin, dass man nochmal irgendwo was anstückelt im Bau. Aber mit solchen Bauzeiten, das ist einfach zu lang.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Die Bauzeit zeigt sich auch in einem weiteren Standort in Baden-Württemberg, der neu gebaut wurde und jetzt eröffnet wurde in diesem Jahr, und zwar in Göppingen, das Alpfilz-Klinikum. Zwei Standorte wurden zusammengelegt und hier haben wir 13 Jahre Planung und Bauzeit. Auch das fast unglaublich, aber im Vergleich zum Klinikum Mittelbaden um die Hälfte schneller. Wir haben dort einen Invest gehabt, eine Investsumme von ungefähr 500 Millionen Euro. Klar, keine kleinen Beträge, aber die Notwendigkeiten, die wir haben, auch wenn wir uns jetzt die Babyboomer-Generation anschauen, die kommt jetzt und nicht erst in 20 Jahren, müssten wir es eigentlich hinbekommen, auch politischerseits schnellere Bauzeiten und Planungszeiten zu realisieren für Krankenhäuser. Und damit stellt sich aber dann auch die Frage der Nachverwendung von Standorten. Hier gerade das Alpfilz-Klinikum, ist das auch wirklich ein Thema für die eine Gemeinde, weil das der alte Krankenhausstandort, die Frage ist, was kann man damit machen? Wir werden das auch ein bisschen näher beleuchten in einer Veranstaltung im November, die wir zusammen mit Dries und Sommer machen. Sind Sie gerne herzlich eingeladen. Wir packen mehrere Infos in unsere Shownotes dazu. Und das ist auch ein Praxisbeispiel, wo wir den Kämmerer gewinnen konnten, der auch ein bisschen mehr darüber erzählt. Einerseits, was kann man denn oder wie geht man auch als Kommune mit solchen Standorten um, die als Krankenhaus nicht mehr taugen, weil man an einem anderen Standort neu gebaut hat und vor welche Herausforderungen Kommunen sich stellen und was man dabei gut beachten muss. Insofern, Sie sind herzlich eingeladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Veranstaltung wird in Stuttgart stattfinden und nähere Infos in unseren Shownotes. So viel zum Transaktion-Kooperationsmarkt, diesmal ziemlich krankenhauslastig. Und zum Schluss dazu noch, Markus, eine Meldung zu Pflegeheim. Und da geht es um den Transaktionsmarkt, insbesondere für Immobilien im Pflegesektor. Und gab mal wieder eine Veröffentlichung von CBRE, Immobiliendienstleister, eine Analyse aus dem ersten Jahreshälfte 2025. Und die sehen immer noch ganz vorneweg, dass Pflegeheimimmobilien ein klarer Treiber sind im Investmarkt, sehen aber auch und vor allen Dingen auch eine hohe Nachfrage, auch international, aber dort die Nachfrage nach guten Standorten gar nicht bedient werden kann. Also Pflegeheime im Neubaucharakter mit einem guten Standort, mit einem zuverlässigen Betreiber, langfristigen Mietvertrag sind kaum zu verkaufen. Wenn sehen wir Pflegeheime mit hohem Investbedarf, die angeboten werden. Zweiter starker Sektor ist hier der Seniorenwohnbereich, aber auch dort gibt's am Markt kaum, hier Anführungszeichen, sortenreine Produkte. Transaktionsvolumen beim Pflegeheimbereich lag im ersten Halbjahr 2025 bei ungefähr 566 Millionen Euro, im Bereich Seniorenwohnen bei 157 Millionen Euro Und insgesamt erwartet CBRE für 2025 ein Transaktionsvolumen für diesen Bereich von uns ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Also einiges, was in Deutschland investiert wird in die Immobilien. Da muss man auch ganz klar sagen, für den Pflegeversorgungsbereich werden wir privates Kapital brauchen. Aus dem Ausland, aus dem Inland. Das ist nicht stemmbar über Sozialinvestitionen alleine, über Kommunen, Länder und damit Fördermittel, sondern man wird hier privates Kapital brauchen, um Pflegeplätze zur Verfügung zu stellen. Und das ist vielleicht so das Beruhigende an der Aussage, Deutschland ist durchaus interessant in diesem Markt noch, auch wenn klar Renditen häufig sehr viel geringer sind wie in anderen Investitionen, aber dafür stabil und verlässlich. Hast du noch was hinzuzufügen, Markus? Jetzt habe ich so lange geredet.
Ja, ich fand ganz interessant, das Bundesamt für soziale Sicherung hat eine Webseite veröffentlicht. Auch hier können wir Ihnen die Internetadresse in die Shownotes stellen. Der Seite wird nochmal schön zusammengefasst im Thema Transformationsfonds, welche Vorhaben förderwürdig sind und wie sich die Fördermittel im Jahr 2026 auf die Bundesländer verteilen werden. Grundlage ist ja der Königsteiner Schlüssel, also die Verteilung nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft. Und hier hat man dann mal die Größenordnungen für die einzelnen Bundesländer, die nur aus dem Transformationsfonds zur Verfügung stehen, auch nochmal die Differenzierung für ländereigene Vorhaben und auch für länderübergreifende Vorhaben. Das alles muss ja kofinanziert werden durch die Bundesländer. Also da kommt dann nochmal, kommen entsprechende Beträge dazu. Und das Online-Portal des Bundesamts für soziale Sicherung, über das die Bundesländer die entsprechenden Mittel für 2026 beantragen können, das ist jetzt freigeschaltet worden. Also hier können die Länder schon aktiv werden. Das ist ja in dem Fall jetzt kein Windhund-Prinzip, dass da Töpfe an die Schnellstbietenden und Beantragenden ausgeschüttet werden, sondern jedes Bundesland hat ja einen festen Betrag. Aber der Prozess, der geht jetzt oder ist jetzt in Gang gesetzt worden.
Dann wären wir auch wieder bei Investitionen. Und auch das etwas, wir werden das weiter auch beobachten, ob diese 50 Milliarden wirklich rein für Investitionen, Infrastrukturbau im Krankenhausbereich getätigt werden. Experten gehen davon aus, wenn das der Fall ist, reichen 50 Milliarden für den Umbau der Krankenhauslandschaft. Wenn man alle möglichen anderen Themen damit auch finanziert, werden 50 Milliarden nicht reichen, um die Versorgung in unseren Krankenhäusern wesentlich sicherzustellen für die Zukunft und dort mit den knappen Ressourcen auch beim Personal besser haushalten zu können. Wir werden sehen, was die Bundesländer beantragen. Es wird garantiert auch veröffentlicht, was dann nachher genehmigt wird in den Bereichen. Wir sehen heute schon, dass die Anträge auf der Bundeslandsebene, die sind gestartet. Die Krankenhäuser bemühen sich darum, die stellen die Anträge. Und jetzt wird der nächste Schritt getätigt, dass auf Bundeslandebene sortiert wird, welche Anträge dann auf Bundebene gestellt werden. Das war es eigentlich schon für unsere Folge diesmal, ne? Ich glaube aber, der Reformherbst wird uns einiges bescheren für die nächsten Blätterwaldfolgen. Auch die Diskussion, wir sehen ja gerade Ausbau Sozialstaat, was können wir uns leisten, wie werden Kassenbeiträge steigen, wird diskutiert, der Anstieg der Beiträge für die Pflegeversicherung um 0,2%, kann man das verhindern, wie könnte man es verhindern? Die ersten Pflegekassen drohen damit, dass sie zahlungsunfähig sind im nächsten Jahr. Viele Aufgaben, die bevorstehen und sicherlich auch in den entsprechenden Fachzeitschriften Niederschlag finden. Insofern wird es die nächsten Blätterwaldfolgen viel zu berichten geben. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Ausgabe Blätterwald September 2025. Machen Sie es gut und spätestens bis zum Oktober 2025.
Tschüss, auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.